Zweite Folge Media Stories im Januar. Wir haben uns in den letzten Folgen vor allem mit lokalen Streamern beschäftigt, von RTL Plus über Joyn bis hin zur ARD Mediathek. Heute haben wir Gelegenheit, die Welt der globalen Streamer näher anzuschauen. Ich treffe Sabine Anger, Senior Vice President Streaming Central Northern Europe bei Paramount. Wir sind uns zum ersten Mal 2007 über den Weg gelaufen, während ihrer Zeit bei Watch Ever. Heute verantwortet sie neben Paramount Plus auch Pluto TV in Central Europe. Wie ihre Entwicklung dorthin war und was die nächsten Jahre im Streaming-Markt bringen werden, will ich sie jetzt fragen. Hier ist Sabine Anger. Herzlich willkommen, liebe Sabine. Ich freue mich, dass wir uns treffen, wenngleich remote. Du bist heute im verschneiten Berlin. Ich bin im ebenfalls fast verschneiten München. Schön, dich zu sehen.
Ich freue mich, dich zu sehen und danke, Robert, dass du mich eingeladen hast zu Media Stories.
Sehr gerne. Wir freuen uns, dass du da bist. Bevor wir einsteigen, habe ich immer so ein paar Einstiegsfragen und bevor wir auf deine Karriere blicken, wie startest du in den Tag? Hast du eine besondere Routine jeden Morgen?
Also eine Routine kann man das nicht wirklich nennen. Was mir wichtig ist, wenn ich nicht gerade zum Flughafen oder auf Geschäftsreise muss, ist tatsächlich den Morgen mit meiner Familie zu verbringen. Ich habe Kinder. Und das heißt, die Routine besteht wirklich darin, ganz traditionell Kinder wecken, Frühstück vorbereiten, gemeinsam frühstücken. Das ist mir die ganze Zeit immer heilig gewesen. Und dann Kinder erst in Kindergarten oder jetzt aktuell zur Schule bringen. Mittlerweile fahren sie selbst, aber das Frühstück, das ist tatsächlich die Routine, mit der ich sehr gerne beginne.
Deine Kanäle, deine Medien.
Nimm uns mit in deinen Medienkonsum. Welche Abos hast du? Hast du Nachrichtenabos, die du morgens durchgehst? Oder auch, wie schaust du fern?
Also Medienkonsum, ich bin wirklich News-Junkie, ja, und habe fast alles abonniert, was es auch im News-Bereich gibt, von FAZ bis Bild, Welt. Ich gucke mir wirklich alles an und das scrolle ich auch sehr schnell tatsächlich morgens durch. Könnte man sagen, gehört zur Morgenroutine, gebe ich tatsächlich zu, meistens dann auch in der Küche. Und ansonsten Medienkonsum natürlich intensivst digital. Ich habe fast alle Abos natürlich aus dem Streaming-Bereich. Nicht um wirklich nur selber zu gucken, aber auch um zu sehen, was es tatsächlich gibt. Freut natürlich die Familie, ne? Die haben eine große Auswahl. Es gibt aber auch im Gaming-Bereich natürlich über die Kids sehr viele Abos. Je nachdem, ne? PlayStation, Xbox. Wir haben natürlich wirklich viel, weil ich mir das immer auch als Ziel gesetzt habe, zu verstehen, was tatsächlich der Konsument wirklich gerne nutzt. Und das ist toll, wenn du verschiedene Altersstufen in der Familie hast. Dann kannst du nämlich direkt zu Hause gucken. Und lineares Fernsehen, das schaue ich auch digital, zum Beispiel bei Pluto TV, was ja auch lineare Fernsehsender sind. Ansonsten habe ich tatsächlich weder einen klassischen Kabelanschluss noch eine Satellitenschüssel, sondern schaue wirklich auch alle linearen Kanäle, wirklich, also wenn es mal die Öffentlich-Rechtlichen sind, über die ARD oder ZDF-App. Habe ich nicht mehr.
Dein Weg, deine Story.
Wenn ich das richtig verstanden habe, bist du eine waschechte Berlinerin und lebst auch heute wieder dort nach einigen Stationen im Ausland. Studiert hast du auch an der Freien Universität in Berlin, damals noch klassische Diplom-Kauffrau und dann auch an der ESG in Paris. Dein Schwerpunkt war Industriebetriebslehre. Wie kam dein Schritt dann in Anführungszeichen die Medien? Wie ging es danach weiter?
Also nach dem Abschluss war es tatsächlich so, dass ich wirklich in dem Bereich Multimedia arbeiten wollte, aber noch kleine Korrektur. Also waschechte Berlinerin ist man, wenn man die Hälfte seines Lebens eigentlich in Berlin verbringt. Geboren bin ich nicht dort, sondern im Süden von Deutschland und habe dann aber direkt 88 den Weg noch hinter die Mauer nach Berlin gemacht.
Und dann sozusagen auch in Berlin geblieben und hast dann da auch studiert. Und dann Berufseinstieg, wenn ich das richtig sehe, dann im Consulting. Arthur D. Little, wie kam das damals bei dir?
Das war eigentlich sehr gezielt ausgesucht, also Industriebetriebslehre, sehr technisch, sehr prozessorientiert. Technik hat mich aber immer interessiert, auch im Rahmen des BWL-Studiums, deswegen habe ich mir das ausgesucht. Und ich wollte dann wirklich im Multimedia-Bereich arbeiten. Ich war aber grafisch nicht wirklich begabt und das war der typische Weg, in den man damals dann eigentlich als Grafiker in Multimedia-Bereich gegangen ist. Und Arthur D. Little war eine der Unternehmensberatungen, wo man sich die sogenannte Practice Group, ne, also die Themen aussuchen konnte. Ich wollte nicht wirklich eine Wurstfabrik reorganisieren und wollte auch nicht im Automotive-Bereich arbeiten. Und dort gab es die Möglichkeit, sich zu entscheiden für die sogenannte Time Practice. Das war das Thema Telekom, Information Technology, Media und Entertainment. Und das hat mich fasziniert. Und dann bin ich eben da auch sehr gezielt auf Arthur D. Little zugegangen. Anekdote am Rand. Ich kannte ein paar Mitarbeiter, die mir gesagt haben, du hast überhaupt gar keine Chancen, es werden keine Frauen dort eingestellt. Das hat mich dann aber angestachelt, das zu probieren. Und ich habe den Chef der Time Practice, der in Berlin ansässig war, dann auch zufällig in einer Pizzeria getroffen, wo er mit seiner Frau essen war, und habe ihn angesprochen und habe gesagt, ich habe gehört, Frauen werden nicht eingestellt, aber ich habe großes Interesse. Und dann gab es ein Vorstellungsgespräch, bin übernommen worden. Und das war auch der Einstieg dann in den Medienbereich. Das erste Projekt war tatsächlich nicht in Deutschland, sondern gleich in Madrid im August, wo alle Spanier in Urlaub waren. Das Team war bestückt mit Schweden und Deutschen und wir haben dort für eine große Bank die Sportrechte, die die Bank finanzieren sollte, für einen Pay-TV-Sender bewertet. Und das war so die Initialzündung, zwischen Technologie und Medien zu arbeiten. Denn es ging da auch um Themen wie, kann überhaupt mit einer Satellitenschüssel oder mit Kabeln, die damals noch zu ziehen waren für Pay-TV, wirklich auch genug Haushalte erreicht werden, um diese Rechte rentabel zu machen. Ja. Und das ist in historischen Städten, wie man sie eben in Spanien hat, nicht immer ganz trivial, weil es nicht ganz billig ist und kann einem auch mal gerne den Business Case auseinanderfliegen lassen. Und das hat mich fasziniert und das hat sich dann eigentlich so ein bisschen fortgesetzt. Dann gab es einige Pay-TV-Projekte dort und das war sehr spannend.
Und das war dann sozusagen auch da wahrscheinlich der Weg, der dich dann zur Telekom gebracht hat. Du bist dann in die Konzernstrategie der Telekom gegangen, 99 müsste das gewesen sein, pünktlich zur Dotcom-Blase. Und deine Kernthemen waren dann auch eigentlich gleich wieder Multimedia-Themen, wenn man so möchte, T-Motion. Und dafür bist du auch nach London gegangen. Wie war das damals, in der Zeit zu arbeiten? Ich denke sicherlich auch nicht ganz so leicht. Im Prinzip, wenn man Vergleiche ziehen möchte zu heute, nicht die leichtesten Zeiten im Bereich Multimedia zu arbeiten.
Nein, es war nicht leicht und gekommen bin ich tatsächlich zur Telekom ganz klassisch über einen Headhunter. Die suchten eben einfach Leute, die auch im Pay-TV-Bereich sich auskannten. Denn die Deutsche Telekom hat sich ja damals auch verschiedene Szenarien überlegt, mit welchen, ich nenne es jetzt mal ganz simpel, Boxen, man an die Konsumenten kommt und über welche Kabel und Boxen man eigentlich ein Unterhaltungsangebot zusätzlich zur reinen Telefonie den Kunden auch in Deutschland anbieten kann. Und dann war diese internationale Erfahrung aus Europa ganz, ganz hilfreich. War es einfach, also es war spannend und es war viel Unbekanntes. Man wusste ja auch nicht, wie das angenommen werden wird von den Kunden. Also die Telekom hatte natürlich unfassbar viele gute Ingenieure. Da gab es dann auch Laboratories, also wo ich, das war sehr prägend, eine Hologrammtelefonie, also eine Videokonferenz wirklich mit Hologrammpartnern, Menschen geführt habe, ja, die also dann digital mit am Tisch saßen. Und das war auf jeden Fall eine spannende Zeit, weil man immer überlegen musste, was ist technisch möglich, was kann man auch kostenmäßig umsetzen, weil bestimmte Technik eben noch nicht kostengünstig war. Und wie kann man überhaupt auch von der User Experience, das gab's, war ein Wort, was es natürlich noch nicht gab damals, etwas, was ein neues Medium ist, wirklich für den Kunden attraktiv machen. Ja, inwiefern lässt man Filme aufzeichnen? Das waren Themen damals. Inwiefern kann man direkt live gucken? Also das waren wirklich so die ersten Themen, mit denen man sich mal Multimedia beschäftigt hat. Wie kann man Musik monetarisieren? Was gibt es da für Möglichkeiten? Also ziemlich breit und ein bisschen Grundlagenthematik auch.
Und ihr habt dann auch wahrscheinlich schon die ersten Vereinbarungen mit der Content- und Musikindustrie geschlossen wahrscheinlich, ne? Also ich kann mir vorstellen, wahrscheinlich damals die Pionierarbeit, Lizenzen in der Telekommunikationsbranche mit Musikhäusern und Medienhäusern abzuschließen.
Ja, absolut. Also das war wirklich sehr frühes Multimedia. Also man muss sich vorstellen, das ging um Handys. Und diese Handys, die hatten nicht wirklich ein Internet, sondern so ein Hilfsdienst, WAP-Dienst. Kann man sich heute wahrscheinlich gar nicht mehr dran erinnern. Die Bildschirme waren klein. Die Bildschirme waren schwarz-weiß oder eher grün-weiß. Und das hat eher so Teletext-Anmutung gehabt letztendlich. Ja, und es ging aber trotzdem darum, das vorzudenken, weil man eigentlich die Vision relativ klar in der Industrie schon hatte, dass das Handy zukünftig eigentlich als Schlüssel, als Geldbörse, als Plattenspieler, ja, also alle Dinge, die man sonst wirklich analog hatte, hat man sich vorgestellt, dass die eben auch digital über das Handy nutzbar sind. Und dann hat man ausprobiert, mit verschiedenen Industrien zu reden. Und das ging von allen möglichen Informationen, also Medienhäuser, die Nachrichten produziert haben, Medienhäuser, die Börsenkurse normalerweise an die Firmen verteilt haben. Es ging um Musikindustrie. Das ging technisch damals noch gar nicht, dass man von der Bandbreite der Pipelines einen ganzen Song oder geschweige denn ein Musikvideo irgendwo hat durchschicken können, sondern so kam man dann eben auf die Idee, Klingeltöne vielleicht erstmal zu vermarkten. Und diese ganzen Themen hat man mit einem Team in London, was sehr international aufgestellt war, ausgearbeitet, weil die Telekom ja damals Mobilfunkunternehmen weltweit angefangen hatte zu kaufen von USA, heute ist auch sehr bekannt unter T-Mobile und dann eben quer durch Europa, Osteuropa vor allem auch und UK.
Du bist dann 2005 auch in London geblieben, bist bei Warner Music eingestiegen, eigentlich in die wirklich auch nochmal spannende Phase der Musikindustrie. Dein Titel damals war Vice President Digital Business Development. Das waren dann auch genau die Themen, um die du dich wahrscheinlich dann auch bei Warner gekümmert hast, ne? Also wie können wir unsere Rechte auf digitalen Plattformen auswerten?
Ja, absolut. Also das war natürlich die Zeit, wo die Deals mit iTunes gemacht wurden. Das war die Zeit, wo Spotify aufgekommen ist. Und es war vor allem eben auch die Zeit, wo die Musikindustrie schwer unter illegalen File-Sharing-Plattformen gelitten hat. Ja, das waren ja große Umsatzeinbrüche. Und da hatte man sich dann eben gedacht, jetzt holen wir uns mal jemand, der auch technologisch einiges versteht, und ich wollte eigentlich einmal auf die Content-Seite gehen. Das berühmte Content is King hat mich gereizt, einfach mal zu sehen, wie es auf der anderen Seite aussieht. Und tatsächlich hatten wir harte kommerzielle Verhandlungen. Ich dachte, ich muss mir mal von der anderen Seite des Verhandlungstisches angucken, dass eigentlich alles stimmt oder nur vorgeschoben war. Es stimmte tatsächlich. Also es ist ein schwieriges Geschäft, weil es mit der Kreativindustrie eben immer so ist, dass man nie genau voraussagen kann, was wirklich erfolgreich sein will. Und dort habe ich auch ein großes Learning mitgenommen, dass eben nur ein gewisser Prozentsatz, in dem Falle der Künstler und der Songs, wirklich auch die ganzen restlichen Künstler und Songs und Platten, die verlegt wurden, damals mitfinanziert, weil man einfach nicht ein sicheres Produkt hat. Es hängt immer davon ab, wie läuft die Vermarktung, wie kommt es derzeit bei den Kunden an und ist der Content auch richtig gut. Das kann man eben einfach nicht voraussagen.
Also quasi Content is King. Du warst, glaube ich, dann 2 Jahre bei Warner und bist dann zurück nach Berlin 2007. Ich glaube, 2007 ist auch Netflix ins VOD-Geschäft eingestiegen. Du bist dann zu Vivendi und da dann als Executive Vice President Mobile Entertainment. Deine Kernaufgaben war eigentlich so den Aufbau einer Mobile- und B2C-Service-Plattform, die, glaube ich, wir alle kennen, dann als Watch Ever. Du warst dann auch Geschäftsführerin. Ihr habt in kürzester Zeit eigentlich relativ große Bekanntheit erlangt. Ihr habt auch viel in Marketing investiert und auch in Partnerschaften und Content. Ich denke, wahrscheinlich hat dich deine Zeit vorher bei der Telekom sicherlich geprägt, nämlich einmal die technologische Seite sehr gut kennenzulernen. Das war ja auch deine DNA, wenn man so möchte. Und auch die Content-Zeit. Wie war das damals? Das war ja so ein richtiges Startup, das ihr da aufgebaut habt.
Das war tatsächlich ein richtiges Startup. Ich bin dann von Warner Music eigentlich zu Vivendi gewechselt, weil ich bei Warner Music gemerkt habe, das ist ein B2B-Business. Ne? Es geht eigentlich um den Verkauf des Contents an Drittanbieter wie Spotify oder iTunes. Und das fand ich dann nicht so aufregend wie eigentlich bei Vivendi oder auf Französisch Vivendi, wie du schon gesagt hast, wirklich eine neue B2C-Plattform auf der grünen Wiese zu bauen. Und Vivendi hatte damals in ganz verschiedenen Bereichen, in Games, in Music und auch in Pay-TV mit Activision Blizzard, mit Universal Music im Musikbereich und mit Canal Plus im Pay-TV-Bereich auch ganz große Player im Abonnement-Service. Ja, also das ist ja wirklich ein Experte für Abonnement gewesen. Die hatten auch ein, ich sag mal, das französische Vodafone so ein bisschen, SFR, ja, also großes Mobilfunkunternehmen. Und also das waren wirkliche Abonnement-Experten. Und die haben dann eine Gruppe von Leuten zusammengestellt, zu denen ich gehörte. Und wir sollten dann eine Plattform bauen, die für alle diese unterschiedlichen Genres, Musik, Games, Video funktionieren konnte. Und die Herausforderung war damals, es gab irgendwie Tausende von verschiedenen Handys. Also ganz viele Handymodelle, unterschiedlichste Betriebssysteme. Und um dort eine einheitliche User Experience zu bauen, bedurfte es eines relativ großen Teams. Die saßen in Marseille, es war eine Firma, die wir dann gekauft hatten. Und das ist eine Plattform, die wir gebaut hatten. Und dann haben wir aber relativ schnell gemerkt, nachdem wir die in Frankreich gelauncht hatten und die nach Deutschland kommen sollte, dass wir überholt wurden. Und zwar hatte Apple mit dem App Store eigentlich wirklich was Neues geschaffen. Ja, die hatten auch eine Plattform geschaffen auf der Basis von dem Betriebssystem iOS, dass eben jeder Anbieter weltweit für das Apple Phone relativ einfach Applikationen bauen konnte. Und das war dann auch die Phase, wo wir gesagt haben, wir müssen uns neu erfinden. Also wir müssen das, was wir gebaut haben, nicht weiter in den Markt drücken, sondern lass doch mal gucken. Und dann haben wir geguckt, was in der Welt gerade so die Trends sind. Und dann haben wir auch, wie du schon gesagt hast, Netflix entdeckt und gesagt, na, das ist doch eigentlich perfekt. Abo-Dienst kann gegebenenfalls auch Pay-TV kannibalisieren. Warum bauen wir nicht eine Plattform? Und da wir eben diese andere Plattform schon hatten, haben wir die umgemodelt. Und das war 2010. Ich weiß das ganz gut, weil ich da gerade nochmal Mutter wurde und dann relativ schnell wieder ins Büro zurück musste mit Baby. Und wir uns dann überlegt haben, so, wir bauen jetzt eigentlich einen Netflix-Klon, nennen den Watch Ever, tolles Branding, tolles Marketing, und haben dann auch natürlich mit den Hollywood-Studios entsprechend die Lizenzvereinbarung abgeschlossen als Team.
Vollzeit hast du dann wieder, bist du zurückgekommen und hast wieder Vollzeit?
Ich bin Vollzeit zurückgekommen, ja. Das war nicht einfach tatsächlich, aber es ging, irgendwie muss es ja dann gehen. Und da wir ja ein kleines Startup waren, bin ich dann manchmal auch mit Baby tatsächlich im Büro gewesen. Das hat manchmal zu lustigen Situationen geführt, weil wir dann auch Geschäftspartner hatten, die sich manchmal schon vor der Tür unterhalten haben, gesagt haben, es ist aber eigentlich irgendwie sehr verwunderlich, dass hier beim konservativen französischen Unternehmen auch Frauen in Führungsrollen sind. Und als dann noch der Kinderwagen rumstand, haben sie mir das dann eben erzählt. Aber man muss die Sachen einfach manchmal machen und dann geht es auch.
Und es sollte eigentlich total natürlich sein, wenn man das möchte, dass das so funktionieren muss.
Heute ja, damals war das eher ungewöhnlich.
Du warst relativ lange bei Watch Ever. Du bist dann zu ProSiebenSat.1 gekommen. Also ich glaube Magic Internet, mehr bekannt als MyVideo damals. Und ProSiebenSat.1 hat damals im Rahmen eines Series B Investments in Pluto TV investiert. Hast du gerade schon angesprochen. Und du bist auch Executive Board Member geworden. Pluto ist ja fast, also war eigentlich der erste große Fast-Player, heute ein Riesenthema im Streaming-Markt. Wie war das damals für dich? Pluto war ja noch ein ganz zartes Pflänzchen damals.
Pluto war ein ganz zartes Serie A-Pflänzchen tatsächlich. Der Wechsel von Watch Ever zu ProSieben hat für mich wahnsinnig viel Sinn gemacht, weil diese Gruppe, die in Berlin saß, auch in ProSieben rund um mein Video, eigentlich nicht S-Wort-Business, sondern A-Wort-Business, also Advertising VOD, Advertising Video on Demand Business unter sich vereint hat. Gab es im Videobereich, wurde auch noch ein paar andere Investitionen getätigt, um die ich mich dann gekümmert habe. Und das Investment in Pluto TV war eigentlich auch eine der wenigen Series B-Investitionen innerhalb von ProSiebenSat.1, wurde ja meistens in Later Stage Firmen investiert. Und es war wirklich ein rasend spannendes Unternehmen, weil es von Anfang an global gedacht wurde und weil es wirklich auch für den US-amerikanischen Markt eine Ergänzung der Cordcutter war, der sich also entschieden hat, das Kabelunternehmen zu kündigen und Netflix oder Hulu zu abonnieren. Dem fehlten natürlich wichtige Dinge, die man sonst im Fernsehen sah, wie Nachrichten, Wetter und Lifestyle-Themen. Und in diese Lücke ist Pluto eben als wirklich, ja, ich würde mal sagen, fast Erfinder des Fast Channel hineingesprungen, hat technisch die Plattform entwickelt. Und das war auch das erste Mal, wo ich dann Tom Ryan kennengelernt habe, der eben nach München zu ProSiebenSat.1 kam und Pluto dort neben vielen anderen Firmen, die ich angeguckt habe für diesen A-Word-Bereich, vorgestellt hat. Und mit den damaligen Vorständen von ProSiebenSat.1 haben wir uns dann entschieden, in Pluto als Lead-Investor einzusteigen in die Series B. Und dann habe ich dort auch ProSiebenSat.1 als Board-Member vertreten. Also es war tatsächlich so, dass wir auch die einzige Firma waren. Und ich war einer der wenigen, die auch wirklich an dieses Modell geglaubt haben. Es gab keine anderen Investoren, die wirklich bereit waren, dort die Runde zu führen. Die anderen Investoren wie Sky und Scripps, auch ein großes Medienunternehmen aus den USA, die sind dann mitgegangen. Aber ich konnte dieses Potenzial sehen. Ich fand auch das Management-Team und das ganze Team also sehr agil. Und man sieht ja, wie schnell das dann auch gewachsen ist. Und ich glaube, wir konnten unseren Beitrag als ProSieben dazu beitragen, dass wir wirklich dafür gesorgt haben, dass sehr schnell monetarisiert wird. Typischerweise sind ja amerikanische Startups erst am Wachsen und monetarisieren dann, wenn man für amerikanische Marktverhältnisse mit 300 Millionen Kunden, sag ich mal, in der 100 Millionen Kundenregion ist. Und Pluto hat dann eben sehr schnell die Monetarisierung umgesetzt, weil es sehr schnell viele Kunden gab, die eben auch wirklich Pluto intensiv geguckt haben. Und dann hat sich die Werbung verkauft und macht das ja noch heute.
Deine Herausforderungen, dein Deep Dive.
Ich würde gerne auf deine heutigen Herausforderungen schauen, weil mit Pluto TV schließt sich ein Stück weit der Kreis. Nach verschiedenen Interim-Positionen bist du heute SVP Streaming Central and Northern Europe bei Paramount und verantwortest damit alle A-Wort- und S-Wort-Geschäftsmodelle von Berlin aus. Also damit auch die P&L von Pluto TV und eben auch Paramount Plus. Wie kommt man an so eine Position? Ist das über einen Headhunter oder eben auch die Kontakte, die du damals geknüpft hast? Haben die dir geholfen?
Ja, also ich würde sagen, das ist tatsächlich so ein spezielles Profil gewesen, dass man jemanden suchte, der A-Wort und S-Wort kann, dass es nicht so viele Menschen gab. Also Headhunter hatten mir auch gesagt, da gibt es nicht so viele. In dem Fall war es aber so, dass ich natürlich Mitarbeiter oder Executives von Paramount auch oder damals Viacom CBS kannte, die eben auch das Profil kannten. Und dann bin ich neben einigen anderen dazu interviewt worden. Das war während der Corona-Zeit, also die Interviews liefen auch dann über Video.
Du verantwortest Central Europe. Erklär mal, was du eigentlich genau machst. Bist du eher auf der Content-Seite unterwegs, im Business Development? Schaust du eher in Partnerschaften mit lokalen Vertriebspartnern? Womit verbringst du deine meiste Zeit?
Ja, ich habe natürlich ein Team und wir arbeiten schön zusammen und wir haben ein Team hier regional und wir haben ein Team international. Und da das eine Matrix-Organisation ist, wird hier sehr interaktiv gearbeitet. Aber womit man sich tatsächlich beschäftigt, sind verschiedene Bereiche. Also alles fängt natürlich an mit dem Thema Content. Content is King, das ist auch tatsächlich der Gründer von Viacom, Summer Redstone, dessen Tochter Sherry Redstone heute auch Paramount gehört. Er hat das Content is King Zitat geprägt oder den Satz rausgehauen. Also der trifft auch wirklich zu. Die Content-Produktion findet zum Großteil natürlich in den USA statt. Wir produzieren aber auch lokale Inhalte. Die Produktion selbst fällt nicht in meinen Verantwortungsbereich, aber die gesamte Vermarktung des gesamten Contents und eben auch die Zusammenstellung, sag ich mal simpel gesagt, die Programmierung des Contents, inwiefern man welche Inhalte eigentlich auch herausstellt, ne, wirklich vermarktet und damit dann auch Paramount Plus assoziiert. Wir müssen ja verstehen, dass Paramount Plus Content, die von Paramount, also beinhaltet, die von Paramount produziert werden. Wir reden über Top Gun oder Mission Impossible. Wir reden über Dexter, wir reden über Star Trek, wir reden über Paw Patrol. Das sind Inhalte, die den Kunden grundsätzlich bekannt sind. Es sind aber bislang, am Anfang waren es weniger Kunden, die eben wussten, dass es das jetzt bei Paramount gibt, weil die natürlich auch früher bei anderen Streaming-Diensten gezeigt waren. Also man beschäftigt sich dann, welche Contents wirklich auch beim Publikum verfangen. Und dann beschäftigt man sich sehr intensiv mit der gesamten Vermarktung. Also wie bekomme ich eigentlich den Nutzer? Das ganze Thema User Acquisition, sei es über Social Media, sei es über digitale Partnerschaften. Und dann ist auch ein ganz großer Bestandteil Partnerschaften abschließen, Partnerschaften pflegen, Partnerschaften entwickeln. Wir sind ja auch, da wir sehr spät in den Markt eingestiegen sind, als Streaming-Unternehmen mit großen Partnern auch hier in die Region eingestiegen. Also wir haben einen großen Deal mit Sky, also jeder Sky Cinema-Kunde hat automatisch Paramount Plus auch zur Verfügung. In der Zwischenzeit wurden Deals abgeschlossen mit der Swisscom. Wir haben aber auch Deals abgeschlossen, sag ich mal, mit eher artfremden Abonnementdiensten, also mit McFit zum Beispiel. Waipu, auch ein sehr spannendes Unternehmen, vertreibt auch Paramount Plus. Und ganz wichtig, wir sind die einzigen der großen Streamer, die eben auch einen Deal mit Amazon Prime haben. Das heißt, Paramount Plus kann man auch über Amazon Prime buchen. Also beschäftigt man sich sehr viel mit den Partnern, Co-Marketing-Kooperationen und dann am Ende zählt man natürlich jeden Abend die Subscriber. Das ist also tatsächlich ein Tagesgeschäft. Das gehört beim Abo-Dienst dazu und schaut sich an, wo man gegenüber dem Plan steht. Und wir haben uns Jahresende sehr gefreut. Wir liegen sehr gut mit dem Paramount Plus Wachstum. Also das hat wirklich viel Spaß gemacht. Und bei Pluto TV ist das Thema analog. Pluto TV ist in den Nordic Countries, also Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland und eben auch in dem ganzen deutschsprachigen Raum Deutschland, Österreich, Schweiz zu finden. Bei Pluto TV geht es darum, Pluto TV hat ungefähr 150 Kanäle. Das heißt, es sind von den Teams kuratierte, wirklich eigene programmierte Kanäle. Das ist ein wichtiges Thema und wie man diese eben auch vermarktet, die Bekanntheit steigert. Diese sogenannte KPI, Total Viewing Time, also steigert und dazu kümmert man sich um Media- und Marketingpartnerschaften und schaut eben auch, dass man immer wieder neue Deals abschließt. So ist zum Beispiel ein Deal abgeschlossen worden, auch mit The Zone, so dass es jetzt eben auch bei Pluto 4 interessante Sportchannel gibt.
Was sicherlich ein wahnsinniger Treiber für Reichweite ist, vermute ich mal, ne? Und
ja, das ist auch ein Treiber für Reichweite, aber auch andere Kanäle, die wir haben, wie South Park oder ganz deutscher Kanal Hausmeister Krause, der sich sehr gut schlägt neben den amerikanischen Titeln und Kanälen. Star Trek Kanal hat wunderbar funktioniert. Also es ist eine große Bandbreite. Wir haben unterschiedlichste Kunden da draußen und die finden dann auch eben ihre Themen. Ja? Wir haben Sci-Fi-Channel, wir haben Western-Channel. Also das ist eine große Bandbreite. Ne? 150 Kanäle muss man auch bestücken. Und da die gut kuratiert sind, finden die eben auch ihre Zuschauerschaft.
Ich weiß zum Beispiel, dass in den USA im Bereich Fast News und vor allen Dingen natürlich auch Sport sehr gut funktioniert. Kannst du teilen, was bei euch in Central Europe oder in Deutschland gut funktioniert bei Pluto TV?
Ja, also was wirklich super funktioniert, ist South Park. Das kommt sehr gut an. Also Comedy kommt sehr gut an. Die Sportsender, von denen ich gerade sprach, die kommen auch sehr gut an. Und ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, es sind wirklich ja Channel, die auch nach Genres und sehr individuell und mit sehr viel Liebe und Kenntnis programmiert werden. Und die finden dann in der Summe eben auch einen großen Anklang und werden entdeckt. Das sind Sci-Fi-Channel, das sind Western-Channel, das sind Romance-Channel. Also wir haben Kids-Content, das kommt auch immer gut an. Also man kann jetzt nicht sagen, eins sticht hervor, es ist wirklich die gesamte Bandbreite. Und in den Nordics, da arbeiten wir mit einem Medienpartner zusammen, Viaplay. Das ist eine enge Kooperation, die auch abgeschlossen wurde. Und da haben wir in Schweden zum Beispiel einmal Paradise Hotel Reality Show gezeigt. Das verfängt natürlich auch immer gut.
Weil du gerade Nordics erwähnst, wo siehst du gerade am meisten Traktion? Also klar, Deutschland ist ein wichtiger Markt, aber wo verbringst du vielleicht auch mehr Zeit, wo du mehr Wachstum siehst, in welchen der Märkten, die du überblickst?
Also schon beides, weil beides wichtig ist. Es sind beides wichtige und attraktive Märkte, auch im internationalen Portfolio. Und wir sehen einfach, es gibt nicht genug Videoinventar, um dort Werbung drauf zu vermarkten. Das sagen uns auch viele Vermarkter, die immer ein großes Interesse daran haben, eigentlich auch das Pluto-Inventar mit zu vermarkten. Es gibt nicht genug, ne, was in einem schönen brandsafen Umfeld dann auch wirklich der ganze Werbespot gezeigt wird. Und da wir ja die Kanäle programmieren, gibt es ja auch bei Pluto, weil die Werbung richtig fest eingebunden ist, analog zu einem Fernsehsender, keine Möglichkeit, eigentlich die Werbung mit einem Adblocker zu unterdrücken oder zu überspringen, sondern es wird tatsächlich innerhalb einer Stunde, die geguckt wird, dann auch 10 bis 12 Minuten Werbung gezeigt. In Amerika ist der Anteil höher, muss ich sagen. Da ist der gerne auch mal 20 bis 25 Minuten, das ist eine andere Regulierung.
Ich merke auf jeden Fall, wenn ich dir zuhöre, verbringst du deine Zeit eigentlich über alle Geschäftsmodelle hinweg, also von S-Wort bis A-Wort. In der Content-Strategie denkt ihr das auch holistisch? Also produziert ihr Content, überlegt dann, wie werte ich den aus bei Paramount Plus oder bei Pluto?
Ja, unbedingt. Wir haben ja auch noch TV-Media, das heißt, wir haben ja auch noch Fernsehkanäle und wir haben ein großes und wichtiges Lizenzgeschäft. Also das Windowing spielt bei uns wirklich eine wichtige Rolle. Ja, auch wenn wir über die Kinoproduktion sprechen zum Beispiel, da ist zum Beispiel der Film Paw Patrol, der letzten Sommer in die Kinos kam, findet natürlich zuerst im Kino statt. Und der kommt jetzt Ende März zu uns bei Paramount Plus. Und dann kooperieren wir eigentlich auch. Also da überlegen wir auch, wie können wir eigentlich die Tatsache nutzen, dass Paramount Plus das Home of Paw Patrol ist. Dort gibt es eben als einzigen Streamingdienst wirklich alle Paw Patrol-Folgen der Serien und der verschiedenen Staffeln. Daran sieht man eben schon, dass wir wirklich immer versuchen, alle Inhalte, also die Contents wirklich einem großmöglichen Publikum zur Verfügung zu stellen und die Monetarisierung zu optimieren. Und das wird eben in diesem Zusammenspiel zwischen Kino, TV-Produktionen, unseren Fernsehsendern und Streaming-Plattformen Pluto und Paramount Plus wirklich optimiert.
Wir befinden uns am Jahresbeginn, jetzt 2024. Habt ihr eure Prioritäten schon gesetzt und kannst du uns schon verraten, wo ein Stück weit die Reise bei euch hingeht, vielleicht auch im Content-Bereich?
Ja, unbedingt. Also wir haben einige heiße Eisen im Feuer und wollen gleich in den ersten 3 Monaten mit tollen neuen Serienproduktionen aufschlagen. Und man muss ja auch sehen, das hat sehr lange Vorlaufzeiten. Eine Serie produziert sich ja eben nicht kurzfristig. Und deswegen wissen wir eigentlich schon, was 2024 oder auch 2025 kommt. Wegen der Streiks, die es in Hollywood gab, kommt einiges später. Aber wir schlagen am 25. Januar mit der Dramaserie Sexy Beast auf. Das ist eine Serie, die basiert auf dem gleichnamigen Film des Jahres 2000 und spielt im Londoner Verbrecherwelt der 90er Jahre. Dann kommen die Ninja Turtles, die kennst du bestimmt auch, am 2. Februar. Das ist ein Kino-Highlight, was auch bei Paramount Plus laufen wird. Große Fangemeinde. Und dann natürlich 2 Highlights. Einmal aus dem Serienbereich Halo, die Science-Fiction-Serie rund um den Master Chief. Die kommt am 8. Februar mit der 2. Staffel, exklusiv bei Paramount Plus. Und dann kommt Mission Impossible, der Mission Impossible 7, am 10. Februar, also auch Anfang Februar. Und das passt super, weil wir bei Paramount Plus alle 7 Mission Impossible Filme in der Gesamtheit als einziger Streamer zeigen. Und dann geht's weiter Ende März. Auch kommt der große zweite Paw Patrol Movie Film, Paw Patrol, der Mighty Kinofilm, Ende März, rechtzeitig für die Osterferien. Dann geht's weiter mit im Frühjahr Star Trek Discovery. Also du siehst, ich könnte die Liste unendlich fortsetzen. Neue Staffeln von Tulsa King. Eine Menge Überraschungen.
Deine Meinung, deine Thesen.
Wie siehst du vielleicht auch mit einer besonders europäischen Perspektive, wie siehst du denn den Medienmarkt in den nächsten 2 bis 3 Jahren?
Also ich denke, dass der Medienmarkt noch viele Umbrüche sehen wird. Wenn ich jetzt in dem Streaming-Markt mich umgucke, dann würde ich sagen, und ich rede jetzt mal bewusst aus Konsumentensicht, werden wir sehr viele Trends sehen zum, ich nenne das mal Rebundling. Ja? Nach dem Unbundling durch die Kabelunternehmen in den USA, die ja eigentlich von Netflix initiiert wurden und auch erfolgreich initiiert wurden, merkt man jetzt, dass der Content auf immer mehr Angebote verteilt ist. Und das macht es einfach für die Haushalte relativ aufwendig, diese ganzen Abonnements auch zu managen. Ne? Das ist ja ein wichtiger Punkt auch, dass man einen Überblick behält, welche Abos man eben in den verschiedenen Mediengattungen, ne? News, Games oder eben auch Filme und Serien hat. Und da sehen wir ja jetzt schon erste genreübergreifende Bundles, also Bild verkauft sich jetzt zusammen mit Amazon Prime. Dann sieht man die Telcos oder die MVPDs, wie sie so schön genannt werden, eben auch bundeln über verschiedene Anbieter hinweg, ja, die dann eben verschiedene Video- und Serien, also genrespezifische Bundles zusammenfügen. Und ich glaube, das macht es einfach für den Konsumenten einfacher. Und ich glaube, das ist eine gewisse Analogie. Wenn du Einzelabonnements hast, verlierst du die Übersicht. Und da gibt es Player, auch im Sportstreaming-Bereich, weiß nicht, ob du Sportsworld gesehen hast, die jetzt verschiedene Anbieter eigentlich wirklich auf einer Oberfläche, auf einer Plattform kombinieren, so dass es relativ bequem ist für den Konsumenten, dort sich auch neue, in dem Falle Sportarten anzusehen und was zu entdecken. Beim Sport ist es auch so wichtig, weil das ja immer auch ein Element ist von live, während es bei Filmen und Serien relativ egal ist, um welche Uhrzeit ich die gucke. Aber Sport hat immer noch ein großes Live-Element. Also da sehe ich tatsächlich eine Konzentration. Und da wird es dann nochmal ein Thema sein, inwiefern die Gerätehersteller mit ihren Oberflächen punkten. Also wir haben ja auch Samsung TV Plus, die auch Fast Channel vereinigen und auch zunehmend jetzt in Inhalte investieren oder direkt lizenzieren. Also da wird noch sich einiges drehen. Und das ist meine persönliche Sichtweise, weil ich natürlich nicht über Trends aus Firmensicht rede. Ich denke, es wird auch noch weitere Konsolidierungen geben. Und dann ist es natürlich spannend, inwiefern wirklich Google irgendwann auch seine agnostische Rolle aufgeben wird und vielleicht doch auch in den Inhaltebereich hineingeht oder auch weitere Plattformen. Ihr habt ja jetzt, glaube ich, auch hier bei Google TV auch eine agnostische Plattform an den Start gebracht, auf der wir auch stattfinden mit Paramount Plus, wo es eben einfacher ist, dem Kunden was wirklich darzustellen. Es ist einfach zu viel Auswahl im Moment.
Darum geht es, glaube ich, vor allen Dingen auch bei Google TV eben, diese, wir kennen es von uns allen selber, wir sitzen zu Hause und wollen uns überlegen, was wollen wir schauen, und wir verbringen eigentlich mehr Zeit damit zu suchen, als eigentlich zu konsumieren. Und ich glaube, da sind wir beide definitiv in dem Ausblick, haben wir eine sehr ähnliche Sichtweise. Vielleicht zum Abschluss noch, du sagst es auch, Konsolidierung ist im Prinzip auch das, was du siehst. Brauchen wir eigentlich mehr lokale Streaming-Angebote? Oder glaubst du, es wird auf globale Streamer mit lokalem Content hinauslaufen? Also ich glaube, es gibt da kein Entweder-Oder, aber hast du so ein Bauchgefühl?
Ja, ich habe ein Bauchgefühl oder sogar eine Meinung dazu. Wir müssen immer da gucken, was die Konsumenten eigentlich mögen. Und wir haben in der Western World, sag ich mal, einfach Hollywood. Das ist Content, der verfängt. Das ist hochqualitativer Content, der auf ein großes Interesse stößt und der in der westlichen Welt eben auch überwiegend geguckt wird. Man guckt dann auch gerne lokale Produktionen, die sind auch wichtig, aber eben seltenst ausschließlich. Wir sehen das Gleiche auch in Asien. Ich sage immer, Korea ist eigentlich das Hollywood der asiatischen Welt. In Asien sehen wir, dass die koreanischen Inhalte neben den lokalen Inhalten verfangen. Und da spielt dann der amerikanische Content wieder weniger eine Rolle. Und ich finde das wahnsinnig wichtig, dass eigentlich die Zuschauer das zu sehen bekommen, was sie wirklich auch interessiert. Man kann abgesehen davon kulturrelevante Produktionen auch an den Markt bringen, aber das ist Sache der Politik, Kultur zu fördern und nicht ausschließlich eben der Streaming-Anbieter. Also ich gehe davon aus, dass es mehr globale Anbieter als lokale Anbieter gibt. Das ist ja auch ein Grund gewesen, warum ich schon dann natürlich im Zusammenhang mit dem ProSieben-Vorstand, ProSieben-Sat.1-Vorstand, mein Video geschlossen habe, weil ich gesagt habe, es funktioniert nicht. Eine globale Plattform, es kann profitabel betrieben werden. Man kann bestimmte Plattformen einfach von dem Aufwand, was die Technik, die technologische Weiterentwicklung, die Lizenzierung und auch das Marketing ist, nicht sinnvoll betreiben. Rechnet sich meistens nicht. Gibt aber super Gegenbeispiele. Auch sehr erfolgreich RTL Plus als lokaler Anbieter, aber eben auch in der Kombination mit einem erfolgreichen TV-Sender, wo ich eben auch guten Zugang zum deutschen Publikum habe. Aber auch da muss man eben sehen, inwiefern sich das verfängt. Deswegen insgesamt setze ich auf ein Co-Bundling, Rebundling, um einfach über die bestehenden Anbieter hinweg gute Angebote an den Mann und die Frau zu bringen.
Und zum Abschluss für dich persönlich, hast du einen Plan? Wo bist du in den nächsten 2 bis 3 Jahren? Was machst du? Was sind deine Pläne ganz persönlich?
Ich habe eigentlich nie dann gesagt, wo bin ich in den nächsten 2, 3 Jahren, weil man also im Digital Business auch nicht weiß, wo sich die Reise hinbegibt. Das, was ich mache, macht mir außerordentlich Spaß. Das ist spannend. Das ist tolles Wachstum, das wir mit dem Team hingelegt haben. Und da muss man jetzt mal sehen, wo die Reise hingeht. Was mich persönlich interessiert, ist tatsächlich nach allem, was du gehört hast, was ich gemacht habe, nochmal das ganze Thema Sport und Sportrechte. Also der Live-Aspekt am Digital Entertainment hat nochmal besondere Herausforderungen. Also das ist etwas, was ich mir auch nochmal als ein spannendes Thema vorstellen kann. Paramount in den USA hat ja auch sehr, sehr viele Sportrechte. Das heißt jetzt nicht, dass wir das überall in allen Ländern umsetzen können, aber das ist etwas, was ich persönlich sehr spannend finde. Sieht man ja auch an dem Pluto DAZN Deal. Und ansonsten weiß man nie, was die Zukunft bringt. Mit den ganzen IP-Thematik hat man viel im Zusammenhang mit Technologie gelernt. Und das kann auch vielleicht sein, dass es irgendwann mal eine ganz andere Branche ist, die mich dann nochmal reizt. Mich reizt immer etwas, was Neues, was aufbauen, groß machen, zum Wachstum bringen und dann eigentlich auch gerne wieder von Scratch anfangen.
Sabine, vielen, vielen Dank. Sehr, sehr spannende Einblicke in deine Karriere und auch dein Ausblick und deine Prognose für die nächsten Monate oder Jahre. Ich wünsche dir bei all dem, was du vorhast, viel, viel Erfolg und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Vielen Dank, Robert. Wünsche ich dir auch.
Bis dann.
Tschüss.
Das war die zweite Episode von Media Stories im neuen Jahr. Wenn euch die Folge gefallen hat, folgt uns gerne auf der Plattform eures Vertrauens. Wir freuen uns wie immer über Feedback und eine Bewertung. Bis dahin.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.